Wir befinden uns heute im zweiten Teil der Reihe, die ich quasi letzte Woche angefangen habe, die so lose auf dieses Zitat von Paul Deitenberg zurückgeht, also dass sich christliches Miteinander quasi vollzieht im gemeinsamen Glauben, im gemeinsamen Leben, im gemeinsamen Lieben und im gemeinsamen Leiden. Und wen das interessiert, Paul Deitenberg ist ein evangelischer Pfarrer gewesen, ist im Jahr 2000 verstorben, hat aber eine ganz lange Geschichte in der deutschen evangelischen Welt gehabt. Man kann ihn so grob ins pietistisch-evangelikale Spektrum zusortieren. Er hat unter anderem maßgeblich daran mitgewirkt, dass Billy Graham auch nach Deutschland kommt und dort seine Evangelisationsveranstaltungen abhält. Also wenn das interessiert, lohnt sich mal in seine Biografie reinzugucken, weil wir klauen uns ja jetzt auch ein bisschen was von ihm. Nach unserem Gottesdienst am vergangenen Sonntag habe ich tatsächlich unabhängig voneinander drei Rückmeldungen bekommen, die inhaltlich im Wesentlichen auch identisch gewesen sind. Ich hätte von Glaube quasi exklusiv geredet und da war die Frage, wie ich denn zu Zweifeln eigentlich stehen würde, beziehungsweise wie ich die verstehen würde. Und das ist natürlich eine vollkommen berechtigte Rückfrage. Vielen Dank, ihr drei, dafür. Zu meiner Verteidigung sei gesagt, dass ihr mit Sicherheit bemerkt habt, dass für die Online-Formate unserer Gottesdienste ihr nicht mehr mit der vollen Breitseite christianischer Standardpredigtlänge konfrontiert seid. Deshalb kann ich nicht in jeder Predigt alles sagen. Das ist aber insofern unproblematisch, weil wir ja in einer Predigtreihe drin sind und damit gerade begonnen haben. Und deshalb machen wir heute einfach nahtlos sozusagen an dieser Frage weiter. Und es geht um unser Miteinander in Bezug auf Glaube und Zweifeln eben. Tatsache ist, dass ausnahmslos alle und jeder im Verlauf seines Lebens Dinge in Zweifel zieht. Das mag gerechtfertigt sein, das mag ungerechtfertigt sein. Jüngst zum Beispiel die Rechtmäßigkeit des Ausgangs der Präsidentschaftswahlen in den USA oder die Sinnhaftigkeit von manchen rechtlichen Verordnungen im Zusammenhang mit unserem nationalen Handling in der Corona-Pandemie. Man kann für den Lockdown sein, man kann gegen den Lockdown sein. Die Tatsache, dass die Zahlen runtergehen, zeigen zumindest einiges. Oder der aktuell nagende Zweifel, ob dein FC, also der Richtige, der mit dem Geißbock in der nächsten Saison auch immer noch erstklassig spielt. Das sind Zweifel, die jeder von uns haben kann. Was aber, wenn sich Zweifel in der Dimension und im Bereich unserer Gottesbeziehung abspielt? Und zunächst mal ist es auch da Realität, dass niemand von uns in seinem Glaubensleben von Zweifeln verschont bleiben wird. Jeder Christ hatte, durchlebt gerade oder wird an einer Stelle in seinem Leben mal Zweifel durchexerzieren müssen. Und nur in den allerseltensten Fällen oder den wenigsten Biografien ist es ein einmaliges Ereignis oder bleibt ein einmaliges Ereignis, sondern es wird uns an diversen Stellen in unserem Leben immer wieder begegnen. Vielleicht bist du noch nicht lange Christ und derart euphorisiert, dass dir allein der Gedanke von Zweifeln vollkommen absurd und unvorstellbar vorkommen könnte. Vielleicht bist du aber wie ich oder möglicherweise andere inzwischen bereits länger als die Hälfte deines bisherigen Lebens Christ und kennst solche Phasen und Momente, an denen du dein Leben und dein Handeln reflektierst und vielleicht vor derselben Sache kapitulierst, mit der du dein ganzes Leben bereits schon zu kämpfen hast und dir eingestehen musst, ja, okay, ich glaube wirklich dran, dass Gott mir vergeben kann. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob er das noch will, so oft wie ich ihn schon enttäuscht habe. Oder vielleicht gehörst du zu der Kategorie von Menschen, die von sich selbst sagen würden, Zweifel, mein ganzes Glaubensleben ist ein Hangeln von einem Fragezeichen zum anderen und für mich wäre nur ein klein wenig Gewissheit an ein paar Stellen schon wie ein Sieg auf der ganzen Linie. Ganz unabhängig, zu welcher Kategorie von Leuten du gehörst, ich will heute analog zu letzter Woche eben damit euch ein bisschen drüber nachdenken, was Zweifeln für den christlichen Glauben, für den christlichen Glaubenszusammenhang bedeutet und was er vielleicht auch gerade nicht bedeutet. Wenn man sich den Begriff anguckt, Zweifel, dann kommt es etymologisch, also von der Wortbedeutung her, aus einem Zahlwort, aus einem althochdeutschen Zahlwort, zwi oder zwi für zwei und wird kombiniert mit der Wortendung falt, was heute am ehesten quasi man mit zweifaltig oder zweispaltig, zwiespältig wiedergeben würde. Es geht also im übertragenen Sinn um ein Hin- und Hergerissensein zwischen vielleicht zwei Erfahrungen, zwischen zwei Seiten von einer Medaille oder zwischen zwei einander konträr gegenüberstehenden Denkarten, die sich als so buchstäblich existenziell für dich erweisen, dass sie die Frage nach dem Fundament stellen, auf dem du stehst. Es geht also nicht um solche Lappalien wie die Frage, ob du bei deinem nächsten Besuch in der Mensa qualitativ gutes Essen oder sowas erwarten kannst oder ob da vielleicht möglicherweise eine gesunde Portion Skepsis angebracht wäre. Es geht um Dinge wie zum Beispiel ganz bestimmte intellektuelle Zweifel, die aufkommen, wenn man sich beispielsweise mit Feuerbachs radikaler These das erste Mal konfrontiert sieht, dass Gott kaum mehr als die Projektion all unserer Wünsche und Vorstellungen ist, wie er das mal formuliert hat. Nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, sondern der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Oder der Zweifel, der aus einer zutiefst existenziellen Enttäuschung herausgeboren ist, das gibt's auch. Wie kann der Gott, den ich eigentlich als liebend und als gnädig auch verkündigen will und proklamieren will, wie kann der zulassen, dass mir oder den Menschen, die ich über alles liebe, schlimme Dinge geschehen lässt? Extrem wichtig an der Stelle zu verstehen ist Folgendes. Jeder von uns ist menschlich in diesem Punkt. Und von daher ist auch Zweifel menschlich und in den wenigsten Fällen wahrscheinlich umgehbar. Dafür, dass wir zweifeln, können wir einfach unter bestimmten Umständen nichts. Ebenso wenig, wie wir etwas dafür können, dass wir gewisse Dinge empfinden. Die alles entscheidende Frage ist und bleibt, wie gehe ich um mit diesen Zweifeln? Und wenn man in die Theologie und wenn man in die Kirchengeschichte reinguckt, beispielsweise mit ihrem Wertekosmos und den ganzen Ordnungen bis hin zur Aufklärung, kann man die Beobachtung machen, dass Zweifel nahezu ausschließlich negativ besetzt gewesen ist. Besonders deutlich kann man das in Luther als einem der Reformatoren sehen daran, dass er in seiner Suche nach dem gnädigen Gott bis zu seiner reformatorischen Erkenntnis gerade nahezu verzweifelt ist. Und wenn wir in die Bibel selbst reingucken, dann fällt einem Folgendes auf. Ja, Zweifel werden thematisiert, sehr deutlich. In biblischen Narrativen, also in erzählenden Geschichten, in den Psalmen selbst kann man eine nicht unbeträchtliche Menge der einzelnen Lieder, die dort drin festgehalten sind, als mal individuelle, als mal kollektive Klagepsalmen kategorisieren, innerhalb derer sich entweder ein einzelner Psalmist oder möglicherweise sogar eine ganze Gruppe ihr Leid an Gott einfach hinausschreibt, ihre Klage hinausschreibt, ihren Zweifel einfach hinausschreibt. Und im Neuen Testament stolpern wir dann zum Beispiel über eine Episode aus Petrus' Leben, aus seiner Biografie, wie Robert es gerade aus Matthäus 14 vorgelesen hat, in der er zunächst auf Jesus auf dem See zuläuft, dann aber anfängt, die Umstände zu realisieren, zu sinken beginnt und am Ende von Jesus mit dieser Frage herausgefordert wird. Jetzt darfst du kurz weiterschalten. Matthäus 14, 31. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ganz unabhängig davon, von der Tatsache, dass manchmal vergessen wird, dass Petrus in dieser Situation dort im Sturm, im Boot, de facto der Einzige von allen anderen gewesen ist, der diesen Schritt aufs Wasser hinaus auf Jesus überhaupt gemacht hat, ist diese Beobachtung noch viel, viel wichtiger. Sein Zweifel ist ihm in dieser Situation in gewisser Weise quasi ein Hindernis für seinen Glauben. Er ist aber nicht das Gegenteil. Zweifel ist nicht die Verneinung des Glaubens. Das wäre Unglaube, also die positive Überzeugung, dass eine Sache falsch ist oder dass Jesus eben gerade nicht der ist, der er behauptet zu sein. Und das hat Petrus realisiert, auch in seinem Zweifel. Als er zu sinken beginnt, fragt er ja sofort als nächstes, Herr, rette mich. Und genau das demonstriert nicht nur sein Niederfallen vor Jesus, dann Sekundenbruchteile später im Boot, sondern auch das Niederfallen aller anderen. Zweifel, das ist wichtig, das zu verstehen, ist also nicht Unglaube. Du wirst von Jesus weder aus dem Boot katapultiert, noch lässt er dich versinken, wenn du zweifelst, wenn du gewisse Dinge bezweifelst. Was passieren kann in unserer Menschlichkeit, ist, dass dein Zweifel wenn du ihn ignorierst oder möglicherweise unangemessen damit umgehst, dass er sich dich dann sukzessive Stück für Stück von Jesus entfernen lässt. Das ist was, was passieren kann. Also Zweifel ist die gelegentliche Unfähigkeit, sich auf bestimmte Behauptungen einlassen zu können. Und deshalb sind Zweifel, wenn man sich das Neue Testament besonders anguckt, auch nicht per se einen Wert an sich, sondern er wird zumindest hauptsächlich eher negativ bewertet. Eben weil das, was aus den Zweifeln resultieren kann, sich möglicherweise als fatal erweist, dann nämlich, wenn du anfängst, dich von Gott zu entfernen und dich aus seiner Nähe, aus seiner Beziehung, aus seiner Relation zu ihm zu entfernen. Bis zu dem Punkt, an dem er dann dir nicht mehr die rettende Hand entgegenstrecken kann. Nicht, weil er es nicht könnte oder weil er es nicht wollte, sondern weil du dich in letzter Konsequenz möglicherweise willentlich von ihm entzogen hast. Also Zweifel, mit denen man sich nicht auseinandersetzt, die können zu einem ernsthaften Problem werden. Und deshalb werdet ihr zum Beispiel im Neuen Testament keine Episode in den Evangelien zum Beispiel finden, in der Jesus dem Zweifelnden in einer Situation den Arm um die Schulter legt und ihm fürsorglich zusagt, es ist gut, dass du deinem Zweifel Raum gibst, halt daran fest, kultivier den, weil er das ist, das du zum Glauben brauchst. Das ist nicht so, das tut Jesus nicht. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass die Bibel zweifelnde Personen ignorieren würde oder dass sie nicht ernst nehmen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Die ganze Schrift durchs Alte Testament, durchs Neue Testament hindurch ist voll von Personen, die mal am Wesen Gottes, die mal am Charakter Gottes, die mal an den Verheißungen Gottes zweifeln oder an ihnen zu verzweifeln drohen. Das finden wir auf vielleicht nicht jeder Seite, aber auf ziemlich vielen Seiten durch beide Testamente hindurch. Und wir sehen das eben nicht nur exklusiv bei Petrus, sondern selbst für den engsten Kreis von Menschen um Jesus herum. Johannes der Täufer musste sich bei Jesus zum Beispiel rückvergewissern, ob er denn tatsächlich der Messias gewesen sei, den er dort auch verkündigt hatte und den er angekündigt hatte. Obwohl er selber derjenige gewesen ist, der ihn als Jahwe in Person angekündigt hat. Thomas, einer der anderen Jünger, bekommt als signaturenhaften Spitznamen gleich der Zweifler mit verpasst in Johannes 20, obwohl alleine über ihn und seine Jesusbegegnung so viel zu sagen wäre. Und selbst von anderen Aposteln oder Jüngern, die Jesus nach seinen Auferstehungserscheinungen nach Galiläa zitiert hat, heißt es dann eben Folgendes am Ende vom Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatten. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, anbetend. Und dann kommt dieser kleine Zusatz, einige aber zweifelten. Also selbst in der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus und in der Anbetung, die dort stattfindet, ist trotzdem noch ein gewisser Grad von Zweifel vorhanden. Und deshalb finde ich das interessant, weil das einige Gespräche inzwischen gewesen sind, die ich als Pastor geführt habe in den letzten Jahren, dass Menschen heute manchmal sagen so, ich wünschte, ich könnte Jesus so begegnen wie den Aposteln damals. Wenn ich ihn nur sehen könnte, wenn ich ihn nur hören könnte, dann könnte ich endlich aufhören zu zweifeln. Und wenn ich so eine Stelle im Hintergrund habe, dann muss ich mich immer fragen, bist du dir denn sicher, dass das tatsächlich so ist? Bei denen war es nicht so. Die hatten Jesus buchstäblich erlebt, als er unterwegs gewesen ist in Jerusalem, in Galiläa. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn erfahren nach seiner Auferstehung, nach seinem Tod. Und trotzdem sind diese Zweifel da. Zweifel ist eine notwendige und unabdingbare Realität unseres Glaubens, ja, aber er ist niemals der Endpunkt der Auseinandersetzung oder als Endpunkt der Reise oder als Endpunkt der Auseinandersetzung intendiert. Es geht ausnahmslos eigentlich immer um die Überwindung des Zweifels, um die gestärkte Erkenntnis des Fundaments, auf dem du stehst und dem wachsenden Vertrauen auf den, der dir in deinem Leben und in deinem Glauben Halt gibt. Die Bibel gibt also nicht dem Zweifel an sich Wert, aber sie beachtet und nimmt den Zweifelnden ernst und demonstriert Hilfen im Umgang damit. Und deshalb zum Ende ein paar Worte, die das Praktische betreffen, noch zwei kleine Dinge, die dir vielleicht für deinen Umgang mit Zweifeln ganz besonders wichtig sein können oder ganz besonders wichtig werden können. Erstens, find heraus, was der Grund für deinen Zweifel ist und ob dieser gerechtfertigt ist. Das Das würde ich grundsätzlich jedem immer raten zu tun. Vielleicht bist du von einer gewissen Theologie beeinflusst, die dir suggeriert, dass Gott dem Christen, wenn er nur stark genug glaubt, ein gelingendes und über allem Maßen gesegnetes Leben schenken wird. Das heißt ja schließlich, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun und alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Keine Krankheit, kein Leid, kein Verlust. Leben im Glauben ist ein siegreicher Triumph unter dem Schutz und Schirm des Höchsten. Wenn das das Fundament sein sollte, auf das du deinen Glauben gebaut hast, dann kann es sein, dass du sehr, sehr gut damit fährst, solange sich dein Leben entlang dieser geglaubten Versprechungen entwickelt. Was aber, wenn das Ganze in Wirklichkeit auf einem sehr defizitären Verständnis biblischer Aussagen beruht? Was, wenn Jesus seinen Nachfolgern in Wirklichkeit keinesfalls eine kontinuierliche Folge triumphaler Ereignisse versprochen hat, sondern tatsächlich im Fall deines Bekenntnisses zu ihm im besten Fall Ablehnung, Spott und Hohn, im schlimmsten Fall aber Gefängnis, Folter und Tod? Und für viele unserer Geschwister ist das global betrachtet eine brutale Wirklichkeit, wenn du dich zu Jesus bekennst. Also, tu dein Möglichstes, um herauszufinden, ob deine geistlichen Überzeugungen, die du trägst, mit der Realität dessen, was uns mitgeteilt ist, übereinstimmt. Und wenn du bemerkst, dass dem nicht so ist, dann korrigier sie und halt nicht an diesen falschen Vorstellungen fest. Und das Zweite, setz deinen Zweifel wie deinen Glauben dem christlichen Miteinander aus. Christlicher Glaube vollzieht sich neutestamentlich immer im Miteinander mit anderen Glaubenden. Und Apostelgeschichte 2,42 gilt auch hier, ne, dass die erste Gemeinde, dass die beständig blieb in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und diesen heute vielfach kolportierten Gedanken, Glaube sei irgendwie Privatsache, der ist im Neuen Testament vollkommen fremd, den kennt es nicht. Natürlich, das stimmt, Glaube hat immer eine individuelle und persönliche Komponente. Aber selbst die sind im Bezogensein auf die anderen bedacht. Jesus hat Glaube zu keiner Zeit als eine individualistische Selbstoptimierungsbemühung nach dem Motto, Chaka, du schaffst das für dich alleine, verstanden. Und deshalb genügt es auch heute in der Zeit, in der das für uns vielleicht sogar sehr, sehr einfach wäre, nicht zu denken, naja, ich kann mir ja im Netz einfach den geistlichen Input holen, den ich brauche. Das hat den netten Nebeneffekt, dass ich mich nicht mit den nervtötenden Ansichten von manch anderen in der Gemeinde auseinandersetzen muss. So funktioniert es nicht. Glaube wächst und entwickelt sich in Gemeinschaft und er geht ein und er verkümmert in selbstgewählter Isolation. Und deshalb benutzt das Neue Testament für das Kollektiv, für das Miteinander der Gemeinde unter anderem diesen Gedanken der Familienzugehörigkeit. Das ist quasi per Definition was man sich nicht aussucht, sondern aufgrund der Umstände dazugehört. Und nicht umsonst gibt es dieses geflügelte Wort, Freunde kann man sich aussuchen, Familie kannst du dir nicht aussuchen. Und das gilt analog auch für den spirituellen Bereich. Natürlich kann man das Church-hoppend anders leben und das gemeindliche Zugehörigsein beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten quasi unilateral aufkündigen und man kann sich was anderes suchen. Das ist aber nie so gedacht gewesen. Glaube vollzieht sich im Miteinander durch die Reibungsfläche aneinander und zur gegenseitigen Korrektur füreinander. Immer im kontinuierlichen Bedachtsein auf das Wohl des anderen. Und wenn ihr also heute eins mitnehmen wollt, von dem, was ich gesagt habe, dann das. Glaube ist für ein Leben innerhalb gewisser Parameter gedacht. Ja, er hat eine individuelle Komponente, aber er vollzieht sich eben im gemeinschaftlichen Miteinander, so wie Paul Deitenberg das richtig bemerkt und gesagt hat. In der Korrektur durch und in der Auseinandersetzung mit anderen. Und in ganz analoger Weise, wie das für den Glauben funktioniert, exakt so ist es unmöglich, den Zweifel individualistisch reduziert, nur alleine und mit sich selbst zu leben und auszumachen. Also wenn du Zweifel hast, dann begib dich mit deinen Zweifeln nicht in Isolation, denk nicht fälschlicherweise, dass du mit ihnen alleine fertig werden müsstest oder arroganterweise, dass du es könntest. sondern lass dich mittragen und dir helfen in dem Miteinander der Geschwister um dich herum, die du hast, dann, wenn wieder Normalität eingekehrt ist und gerade jetzt, wo so alles herausfordernd anders ist. Auch das ist unser Miteinander, gemeinsam glauben und gemeinsam zweifeln. Amen.